Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzblut und Heilkunst. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute tauchen wir ein in die Welt der psychosozialen Betreuung in der Palliativmedizin und Geriatrie bei uns am St. Marien-Hospital in Friseute. Unter dem Titel Trost, Tiefe, Therapie, der ganzheitliche Weg zu Würde und Wohlfühlen, sprechen wir über einen Ansatz, der weit mehr ist als reine Medizin. Er schenkt Trost, öffnet Herzen und stärkt Lebensfreude, gerade in den herausforderndsten Momenten. Unsere Expertinnen, die Psychologinnen Britta Holthaus und Andrea Neugebauer sowie die Musiktherapeutin Heidi Schwanche geben spannende Einblicke in ihre Arbeit und zeigen, wie Musiktherapie und psychosoziale Begleitung Patienten und Angehörigen Halt geben. Bleiben Sie dran und entdecken Sie mit uns, wie Menschlichkeit und Würde bis zum Lebensende lebendig bleiben können.
Also das Schöne ist erstmal, was ich auch sehr ansprechend finde, ist, dass das sehr viel Teamarbeit ist, dass man mit anderen Berufsgruppen sehr eng zusammenarbeitet, also mit den Krankenschwestern, den Ärzten, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, mit der Seelsorge. Gemeinsam hat man eine Besprechung, da werden die Patienten vorgestellt. Es ist ja oft so, dass Patienten da sind, die sind vorher noch selbstständig gewesen zu Hause, sind oft mal gefallen, haben einen Bruch, sind ins Krankenhaus gekommen. Es ist nicht ganz sicher, wie wird es später, ne? Und ja, haben auch manchmal Angst, komme ich noch wieder nach Hause oder müssen sich auch eine Alternative überlegen. Dann ist eigentlich schon schnell auch Gesprächsbedarf.
So beschreibt die Psychologin Britta Holthaus ihren Arbeitsalltag bei uns im St. Marien-Hospital. Und ihre Kollegin Andrea Neugebauer ergänzt:
Ich gehe da eigentlich so rein, dass ich mir erstmal gerne die Geschichte anhöre. Also im Team habe ich gern ein paar Informationen zu dem Patienten oder zu der Patientin. Und dann geht es mir einfach erstmal nur darum, diesen Menschen kennenzulernen.
Hat der Patient zuvor den Wunsch geäußert?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die vorher den Wunsch äußern, die sagen, ja, ich möchte gerne ein psychologisches Gesprächsangebot wahrnehmen. Es gibt aber auch Patienten, wo das Team sagt, das wäre wichtig, da mal hinzugehen. Zum Beispiel, weil der Patient viel Angst hat oder weil er auch depressive Symptome zeigt, und dann wird das eben im Team beschlossen und dann gehe ich rein. Und dann kommt es auch noch darauf an, so die Grenzen des Patienten auch gut im Blick zu haben. Also ich bin vom Beruf Gesprächspsychotherapeutin. Ich muss dann natürlich auch im Blick haben, wie viel Kapazitäten hat der Patient? Wo komme ich an Punkte, so dass ich merke, es ist jetzt auch gut gewesen, weil Patienten das nicht immer für sich im Blick haben, wie viel sie auch schaffen, also wie lange sie auch sprechen können. Und das sage ich eigentlich auch immer vorweg. Wenn Sie das Gefühl haben, es ist gut, oder Sie möchten nicht mehr, dürfen Sie mir das gerne sagen. Es geht mir auch wirklich darum, erstmal ein Angebot zu machen, und der Patient entscheidet, ob er das Angebot annehmen möchte oder nicht. Und dann kommen wir ins Gespräch.
Heidi Schwanche, die dritte im Bunde der Expertinnen unserer heutigen Podcast-Folge von Herzblut und Heilkunst, ist Musiktherapeutin.
Ich gehe dann quasi zum Patienten hin und mache eigentlich auch für mich meine eigene Anamnese sozusagen und guck, wie ist der Patient so zufrieden? Ist er sehr schwach? Auch wie ist da die körperliche Konstitution und so weiter? Und dementsprechend mache ich dann eben Musiktherapie. Also die Musiktherapie per se ist jetzt nicht, was viele eben denken, so ich muss jetzt hier singen oder so, sondern also man differenziert das eigentlich in zwei gravierende Teile ein, also dass man sagt, okay, es gibt jetzt die aktive Musiktherapie und die rezeptive Musiktherapie. Und die aktive Musiktherapie ist eigentlich das, dass der Patient vielleicht selber nochmal mitsingt oder auch mit offenen Instrumenten irgendwie arbeitet. Und die rezeptive Musiktherapie, die ich natürlich vorwiegend mache, weil wir ja eben die Musiktherapie, weil ich die in der Palliativmedizin ja mache. Das heißt natürlich auch, dass meine Patienten oft sehr schwach sind und natürlich auch Luftnot haben und dementsprechend ja auch nicht gut mitsingen können. Und dann mache ich dann entsprechend andere Bewegungseinheiten, also Entspannungseinheiten. Also sprich, ich arbeite dann beispielsweise mit einer Klangschale oder mit einer sogenannten Zungentrommel. Das sind dann so entspannende Klänge, wo eben die Patienten dann auch im Idealfall wirklich richtig gut entspannen und dann auch dabei einschlafen.
Haben Sie eigentlich immer so einen Wagen dabei mit Instrumenten?
Tatsächlich ja.
So ein Hackenschopper?
Ja, so ein Schopper und auf dem Rücken ist dann meine Gitarre. Und das Akkordeon nehme ich jetzt aber nicht immer mit. Das liegt dann noch im Büro. Und wenn ich dann merke, da ist dann auch noch Bedarf, dann gehe ich nochmal zurück und hole das Akkordeon dann.
Okay. Also mit anderen Worten, man hört sie schon auf dem Flur kommen.
Doch, tatsächlich schon.
Heute ist Heidi wieder im Haus.
Ja.
Die Gespräche, die die drei mit Patienten führen, sind sehr persönlich. Vieles von dem Erzählten auch dementsprechend vertraulich. Nun liegen aber ja die meisten Patienten nicht in einem Einzelzimmer, Britta Holthaus.
Da muss ich sagen, musste ich mich selber auch dran gewöhnen. Es ist aber so, dass vielen Patienten das nachher auch egal ist. Also, dass sie es einfach so wichtig finden, auch einfach zu sprechen, dass sie dann auch sagen so, mich stört es gar nicht. Manchmal ist es aber auch so, dass der Nebenmann dann praktisch so das Zimmer verlässt, ne? Ist ganz unterschiedlich.
Aber in anderen Fällen ist es so, dass man einfach die Mitpatienten und auch Besucher mit einbindet. Und dann bekommt so ein Gespräch einen anderen Charakter. Dann wird es manchmal auch ganz lustig und lebhaft. Und ich merke dann auch oft, wie gut das für die Patienten ist, dass sie Mitpatienten haben. Dann hat man irgendwie eine ganz andere, eher lockere Gesprächsatmosphäre, wo einfach auch Spaß und Fröhlichkeit da ist. Also man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass nur ernste Themen behandelt werden. Es ist sehr unterschiedlich und von Patient zu Patient auch unterschiedlich. Und manchmal kommt man auch so von den doch sehr ernsten Themen dann auch auf eine ganz andere Ebene, weil wir einfach auch gucken, gerade so, wie können wir Ressourcen aktivieren oder wir bringen das Gespräch auf die Themen, wo sind eigentlich Ihre Interessen? Was können Sie noch machen? Also es geht ja auch viel um Positives und zu gucken, was tut den Patienten und Patientinnen gut.
So Andrea Neugebauer. Und Heidi Schwanche, die Musiktherapeutin, hat die Erfahrungen gemacht.
Musik ist ja eine sehr emotionale Geschichte. Wenn jetzt der Patient zum Beispiel äußert, er möchte beispielsweise das und das Lied zum Beispiel mal hören, das hat er schon lange nicht mehr gehört, dann mache ich das. Entweder spiele ich das auf der Gitarre vor oder man hat heutzutage ja auch andere Medien, die man zur Verfügung hat. Und oft löst das dann einfach Emotionen aus bei den Patienten, die sich vielleicht auch im Vorfeld gestaut haben. Dann kann es natürlich auch sein, dass dann über diese Musik auch so ein paar Tränen fließen. Das sind aber auch wirklich so Sachen, die sich da so gestaut haben. Und ich gebe den Patienten auch immer die Möglichkeit, dass ich auch sage, so, wir brechen das jetzt ab. Aber ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass der Patient das nicht möchte. Also er möchte dann auch wirklich die Tränen fließen lassen in dem Moment.
Ne? Ein Ventil.
Ja, sozusagen, genau. Ja. Ja, also in der Musiktherapie arbeitet man eigentlich eher mit sogenanntem Orff'schen Instrumentarium. Das heißt also wirklich Rasseln, Klanghölzchen, Trommeln natürlich. Und zum Beispiel, es gibt eine sogenannte Ozeantrommel. Also da kann man drauf schlagen und die können die Patienten auch so hin und her drehen. Da sind dann so kleine Kügelchen drin und das ist dann gleichzeitig so ein bisschen auch stimulierend sozusagen.
Ne? Das heißt, Sie haben ja immer, wenn Sie rausgehen aus einer solchen Sitzung, ja auch sofort eine Reaktion.
Ja, in der Regel schon.
Ne? Ja. Ist das, Frau Holthaus, bei Ihnen auch so, dass wenn Sie eine Sitzung beenden, dass Sie das Gefühl haben, das, was Sie dort dem Patienten angeboten haben, an Gesprächen oder Gedanken, die Sie aufgenommen haben, ohne diese zu werten, aber dass das angekommen ist bei dem Patienten, dass er sich erleichtert fühlt?
Ja, also das merkt man ja schon so, wenn auch die Patienten das Gespräch annehmen. Es ist ein freiwilliges Angebot Und in dem Gespräch hat der Patient die Möglichkeit, das auszudrücken, also was in ihm ist, so an Fragen, Gedanken, aber auch an Gefühlen. Und sie dürfen alle Gefühle ausdrücken. Sie dürfen weinen, sie dürfen wütend sein, sie dürfen verzweifelt sein. Da schreite ich erstmal nicht sofort ein, sondern begleite sie dabei. Und das ist ja etwas, was dem Patienten hilft, auch einfach mal so diese Last, diesen Druck loszuwerden. Und dann merkt man schon eine Erleichterung. Man merkt auch so, dass die Patienten so in einen Fluss kommen und dass sich dann auch so nachher die Themen ändern. Dann gehe ich irgendwann auch so zu etwas über, was Ressourcen sind, so zum Beispiel, was den Patienten Kraft gibt, was sie gerne gemacht haben. Und dann merke ich wieder so, sie kommen in einer anderen Stimmung, wenn sie zum Beispiel nochmal von der Arbeit früher erzählen oder von ihrer Familie erzählen. Dann werden sie wieder fröhlicher oder man merkt so, dass auf mal dann doch auch wieder Mut kommt und dann auch hinterher selber so Lösungen für ihre Probleme sehen. Das ist manchmal noch nicht beim ersten Gespräch, vielleicht beim zweiten Gespräch, aber man sieht auf jeden Fall auch in dem Gespräch schon in der Öffnung etwas Positives. Dadurch merkt man auch, dass es eine sehr sinnvolle und schöne Arbeit ist.
Frau Neugebauer, jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor auf der Palliativstation. Ein Patient erleidet einen Unfall oder wird infolge einer Erkrankung zum Pflegefall. Das Leben ändert sich gefühlt von jetzt auf gleich, nicht nur für den Patienten, sondern auch für die Angehörigen, die damit nun überhaupt nicht gerechnet haben. Plötzlich ändert sich deren Leben nämlich auch. Sie müssen es neu organisieren, sie müssen es neu strukturieren. Möglicherweise müssen auch Baumaßnahmen getroffen werden zu Hause, weil das Badezimmer umgebaut werden muss und. Es gibt ja viele Dinge, die es zu bedenken gibt. Kommen denn Angehörige auch auf Sie zu und sagen, Frau Neugebauer, wir kommen mit dieser Situation nicht klar. Die ist fürchterlich belastend für uns.
Direkt auf mich kommen die Leute nicht zu, aber das Team ist dafür sehr aufmerksam und sehr sensibel. In der Regel ist es dann so, dass das Pflegepersonal oder die Ärzte merken oder auch der soziale Dienst, das Umfeld braucht Unterstützung. Also da ist gerade eine Überforderung da und dann wird im Prinzip übers Team diese Anfrage gestartet oder dieses Angebot kundgetan, dass es halt psychologische Beratung auch für das Umfeld gibt. Ja, dann findet dieses Gespräch, das psychologische Gespräch auch mit dem Umfeld statt.
In der Geriatrie ist es natürlich auch manchmal so, dass sich Angehörige dann erhoffen, dass die Patienten schon auch lange so im Krankenhaus bleiben. Und da ist es natürlich so, dass die Zeit auch nur begrenzt ist. Und da ist es auch so, dass da der Sozialdienst da sehr häufig mit den Angehörigen im Gespräch ist. Und da müssen sie dann schon klare Worte finden, werden auch manchmal dann auch einfach, wie soll ich sagen, überfordert mit den Wünschen der Angehörigen. Manchmal wird es auch schon recht schnell so vermittelt, aber das dann irgendwie doch so, es dauert so, bis die Angehörigen das auch verstanden haben und bis sie auch wirklich so dann sich tatsächlich dann auch kümmern.
Das muss erstmal ankommen.
Genau.
Natürlich, die Zeit im Krankenhaus ist begrenzt. Also ich bin nun in einem Alter, wo ich selber keine Eltern mehr habe und ich weiß, was für eine Herausforderung das ist, zu pflegen und zu unterstützen. Deshalb geht es mir in meiner Arbeit darum, erstmal Verständnis zu haben und einfach durch das Gespräch auch herauszufinden, ja, wo steht der Patient und wo stehen die Angehörigen. Und das ist oft ein langer und weiter Weg. Und viele Patienten, die hierher kommen, gerade in der Palliativtherapie, haben schon einen langen Weg vor sich. Und auch Angehörige haben einen langen Weg vor sich. Und da geht es mir halt auch erstmal darum, Respekt davor zu haben. Und erstmal das so zu nehmen, wie es ist.
Das möchte ich aber auch nochmal sagen, so dass es auch sicherlich für die Angehörigen herausfordernd ist, gerade wenn sich so eine Situation auch sehr plötzlich darstellt, dass auf mal ein Hilfebedarf ist und so die Versorgung anders geregelt werden muss und da eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden, das ist natürlich das, was wichtig ist. Das nochmal zu reflektieren, was es an Möglichkeiten gibt und auch zu ermutigen, selber eine Entscheidung zu finden. Also das ist auch wichtig so, dass der ältere Mensch auch bewusst eine Entscheidung fällt. Dann fällt ihm es auch leichter, wenn er später in ein Pflegeheim geht, weil er sich selber entschieden hat. Oder wenn er sagt so, ich verkaufe mein Haus und suche mir jetzt eine Wohnung, wo es auch Betreuung gibt.
Aber das muss ja auch jetzt mal alles gefunden werden, ne?
Sicherlich, aber auch der Patient muss sich ja auch erstmal entscheiden, ne? Das geht für ihn ja auch alles schnell. Und wenn man selber die Entscheidung getroffen hat, kann man später auch besser damit leben, als wenn es irgendwie so plötzlich geht und es haben sich alle gekümmert und vielleicht auch das Beste gemeint, aber der Patient ist gar nicht emotional mitgekommen.
Wenn Sie dort sind, wie lange dauert so ein Besuch?
Also auch da unterschiedlich. Manchmal kommt es auch darauf an, ob der Patient vorher gerade Physiotherapie gehabt hat. Dann ist er in der Regel schon relativ erschöpft. Manchmal gehe ich dann auch erst weg und komme dann vielleicht eine halbe Stunde später wieder. Aber so in der Regel würde ich sagen, so ein Zeitfenster von schon 15, 20 Minuten bis halbe Stunde so.
Es ist aber auch so, wenn man merkt, so der Patient ist in einem Thema drin und möchte es einfach so loswerden, dann nehme ich mir auch die Zeit. Dann kann es auch mal eine Stunde werden. Mir ist auch immer wichtig, das Gespräch am Ende gut abzurunden. Also es hat auch schon mal Einzelfälle gegeben, wo ich auch anderthalb Stunden da war. Und dann ist das für mich auch in Ordnung. Man muss ja auch sagen, manchmal habe ich ja auch nicht die Gelegenheit, noch mehr so oft zu den Patienten hinzugehen, weil sie dann entlassen werden. Und ich weiß, die haben auch keine Nachsorge. Und wenn irgendwas aufgebrochen ist, also dann ist es mir auch ganz wichtig, das gut zu Ende zu bringen. Und dann spielt die Zeit für mich auch keine Rolle.
Könnten Sie eigentlich sagen, Frau Holthaus, was für Sie ein erfolgreicher Tag war?
Also für mich ist es auf jeden Fall erfolgreich, wenn ich merke, so dass der Patient also sich auch so von seiner Stimmung verändert oder wenn er mehr Möglichkeiten sieht wie vorher, wenn er wieder Lebensmut ist. Also dann muss ich sagen, bin ich super gut zufrieden und freue mich auch, wenn ich sehe, es hat sich was bewegt.
Warum sind diese psychologischen Angebote so wichtig, Frau Schwantje? Ob nun Gesprächstherapie oder Musiktherapie?
Also generell einfach, um dem Patienten eine angenehme Situation nochmal zu schaffen, würde ich sagen. Und ihm nochmal alle Facetten zu geben, die eben in seiner Situation machbar sind, um ihm das Leben, so wie es jetzt gerade sich für ihn darstellt, nochmal lebenswert zu machen. Wenn zum Beispiel ein Patient sagt, ich kann im Moment überhaupt nicht schlafen, können wir da nicht mal irgendwie eine Entspannungsgeschichte machen, sowas zum Beispiel. Dann mache ich eine progressive Muskelrelaxation. Das ist eben so eine Anspannung, Entspannungsgeschichte. Und das ist eben auch für mich wichtig, dass ich vielleicht auch mit den Patienten einfach musiktherapeutisch arbeite, was sie letzten Endes vielleicht auch selbst noch weiterführen können. Ne? Also bei dieser Muskelanspannung, Entspannung ist es so, dass die bestimmte Körperteile anspannen und hinterher wieder entspannen. Im Endeffekt dient es dazu, dass sie insgesamt entspannter werden. Und diese Übung können sie dann eben auch unabhängig von meiner Anwesenheit auch weiterführen. Sowas zum Beispiel.
Wichtig, zumal, wie wir ja schon mehrfach hören konnten, diese psychosozialen Angebote, zu denen ja auch die Musiktherapie von Heidi Schwantje zählt, an die Aufenthaltsdauer auf der Station gekoppelt, also zeitlich befristet sind.
Teilweise mutmaßt man ja auch in der Musiktherapie, ist das jetzt okay so oder nicht, aber wenn dann im Nachgang einfach nur so ein leichtes Lächeln kommt oder ein Dankeschön, obwohl der Patient vielleicht gar nicht mehr in der Lage ist, so richtig zu sprechen, das sind schon wirklich also Gänsehautmomente, muss ich wirklich sagen.
Können Sie sich an einen der schönsten Momente erinnern oder Begegnungen, die Ihnen nahegegangen sind, zu Herzen gegangen sind?
Ein älterer Mann, der konnte überhaupt nichts mit dem Angebot erstmal anfangen, psychologische Gespräche. Ihn hatte so der Sohn überzeugt. Ja, und dann hat er sich so drauf eingelassen und wir hatten wirklich sehr gute Gespräche und der Patient hat sich sehr positiv verändert und irgendwann sagte er, ich weiß zwar immer noch nicht so genau, was es ist, aber Sie müssen wiederkommen. Sie müssen mir versprechen, dass Sie, sobald Sie da sind, wiederkommen. Und das, muss ich sagen, hat mich gefreut, dass er auch selber so, ja, wie soll ich sagen, auch wenn er es erstmal nicht einordnen konnte, für sich den Nutzen erkannt hat, auch es so gut genutzt hat und es ihm dann auch nachher so deutlich besser ging.
Für mich ist es immer schön, wenn ich so merke, die fühlen sich verstanden. Also wenn sie halt merken, ja, genau, ja, richtig. Und wenn man dann gleichzeitig so die Entspannung merkt, ne? Mhm. Und dass Emotionen losgelassen werden können, Entspannung eintritt. Und einfach dieses Verstanden werden. Also es gibt halt auch Patienten, also wenige merken sich meinen Namen, aber es gab dann auch einen Patienten, der gesagt hat, ja, die Frau Neugebauer, die hätte ich gern nochmal wieder gesprochen. So, ne? Das sind dann natürlich auch schöne Momente, ne? Wo man irgendwie schöne Gespräche hat und wo man merkt, ach ja, der hat es gut angenommen, dieser Patient. Und es entstehen auch witzige oder humorvolle Situationen. Das ist natürlich schön für mich auch. Und was ich auch schön finde, wenn Patienten beim ersten Krankenhausaufenthalt die Gespräche nicht annehmen wollten oder nicht annehmen konnten, möchte ich sagen. Und dann beim zweiten Aufenthalt Gespräche annehmen. Und wenn dann noch mal was ganz Besonderes auch entsteht.
Also ich hatte das auch mal, dass ich eine Klangschale eingesetzt habe bei einem Patienten, der war in einem Dreierzimmer und er konnte sich aber nicht so darauf einlassen und er konnte sich irgendwo nicht entspannen. Aber die beiden Nachbarn sind also relativ zügig eingeschlafen, so über den Klang. Und da haben wir uns natürlich hinterher, der Patient und ich, uns auch einen Spaß rausgemacht. Ne? Also dann hat das ja zumindest seine Wirkung bei den Nachbarn gehabt. Ne? Also so.
Wir sind am Ende dieser Folge von Herzblut und Heilkunst angekommen. Ein herzliches Dankeschön an unsere Expertinnen, an Britta Holthaus, Andrea Neugebauer und Heidi Schwanche für ihre wertvollen Einblicke in die psychosoziale Betreuung und in die Musiktherapie bei uns im St. Marienhospital. Natürlich auch ein großes Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir freuen uns über Ihr Feedback, Lob, Anregungen oder auch Kritik. Gerne direkt über die Kommentarleiste in den Shownotes. So können wir nämlich den Podcast noch besser auf Ihre Wünsche abstimmen. Damit genug für heute. Beim nächsten Mal, dann nehmen wir Sie mit in die spannende Welt der Anästhesie hier im St. Marienhospital. Die Redaktion hatte wieder Vanessa Bartel-Kapustin. Ich bin Lars Kors und freue mich auf ein Wiederhören in einer Woche. Bis dahin und allen eine gute Zeit. Das war der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marienhospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.